Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der Vergangenheit, da haben wir ja viel über Steuergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Lastenausgleich, Klimagerechtigkeit und vieles mehr gehört und diskutiert. Veränderungen aber sind zäh, sie dauern, in Demokratien werden Probleme langsam und kleinteilig gelöst. Die Corona-Krise hat aber zu abruptem Verhaltenswandel geführt. Die schwarze Null, Verschuldungsgrenzen und vieles andere wurden über Nacht ausgesetzt. Ein Jahr Fridays for Future-Demos, die wurden durch die Corona-Pandemie quasi über Nacht befriedigt. Flugzeuge parken am Boden, der Himmel ist ein Stück weit blauer, Autos fahren weniger, Klimaneutralität kommt auch ein Stückchen voran. Gibt es sowas wie einen sinnvollen Corona-Empathiefaktor, sinnvolles Verhalten, Einfühlungsvermögen, das von sich selber auch mal absieht und nicht nur die eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellt? Das habe ich Armin Falk gefragt, er ist Verhaltensökonom, leitet das BRIC-Institut in Bonn für Verhalten und Ungleichheitsforschung. Also Armin Falk, wann schränken wir uns denn zum Wohl aller ein?
Also das habe ich mich auch gefragt und ich finde es auch absolut erstaunlich, weil das Mindeste, was man glaube ich sagen kann, ist das, was Sie beschreiben, inkonsistent ist, dass wir auf einmal bereit sind, zur Erhaltung des Lebens gewissermaßen alles zu tun und vorher zur Erhaltung des Lebens doch sehr viel weniger zu tun. Also diese Inkonsistenz hat mich auch interessiert und auch ein bisschen bestürzt. Meine Antwort wäre darauf, am Ende ist es wahrscheinlich ganz einfach die Angst. Die Angst, die Menschen umtreibt. Angst davor, dass es jeder Mann, jede Frau treffen kann. Und in diesem Falle auch die Angst, dass es Menschen treffen kann, die Entscheidungen treffen, also die Personen in Wirtschaft und Politik, die maßgeblich die Geschicke dieses Landes mitbestimmen, sind auf einmal selber mit betroffen. Und das liegt eben daran, dass der Virus keine Unterschiede macht zwischen geringem oder hohem sozioökonomischen Status, ob Entscheidungsträger oder nicht. Und das ist, glaube ich, anders zu vielen der Fragen wie von Klimawandel oder anderen Dingen, wo Kooperation oder Solidarität erforderlich wäre. Entweder betrifft es da Minderheiten oder Gruppen, die keinen Einfluss haben, nehmen Sie zum Beispiel die Hartz-IV-Empfänger, Leute, die am unteren Ende der sozialen Skala sich bewegen und so weiter, oder beim Klimawandel, wenn die Konsequenzen nicht sichtbar sind, so wie jetzt bei der Pandemie, sondern in irgendeiner Zukunft stattfinden werden, dann setzt diese Angst nicht so ein, dann sind wir nicht unmittelbar betroffen und dann ist offenbar sehr viel weniger möglich als unter den gegenwärtigen Umständen.
Wir leben mit etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt, 2/3 davon in Städten. Nach Hochrechnung werden es vielleicht bis Mitte des Jahrhunderts 10 Milliarden sein. Jeder hat eine Ahnung davon, dass die Güter anders verteilt werden müssen. Wir kriegen gerade mit, dass Grundgüter vorgehalten werden müssen, staatlicherseits. Also vielleicht auch eine Kritik an Auswüchsen eines globalisierten Marktliberalismus. Welche vortheoretische Vorstellung von Gerechtigkeit, Professor Falk, leitet unser Verhalten?
Also ich glaube, es gibt und es koexistieren tatsächlich immer verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen. Es gibt zum einen natürlich sehr prominent die Gerechtigkeitsvorstellung von Gleichheit, die immer wieder auch insbesondere aus dem linken Lager favorisiert wird, dass Menschen im Prinzip das Gleiche haben sollen und Ungleichheit in jedem Fall anstößig ist. Dann gibt es andere, die sagen, es geht um Leistungsgerechtigkeit, das heißt, jeder soll so viel haben, wie er verdient hat und das ist auch durchaus kompatibel mit Ungleichheit. Dann gibt es wieder andere, die sagen, wie die Verteilung ist, das interessiert uns eigentlich gar nicht so. Viel wichtiger ist, dass alle Menschen am Anfang ihres Lebens die gleichen Chancen haben, also Chancengleichheit sei wichtig. Und auch das ist natürlich mit einer Ungleichheit später im Leben durchaus kompatibel. Also es gibt immer eine Pluralität von Gerechtigkeitsvorstellungen und das Interessante für mich ist, dass, und das belegen viele Studien, sowohl in der Psychologie als auch in den Wirtschaftswissenschaften, die Forschung zeigt hier sehr eindeutig, dass unsere Gerechtigkeitsvorstellungen häufig unseren eigenen Interessen dienen oder wir passen unsere Gerechtigkeitsvorstellungen unseren Interessen an und argumentieren dann mit Begriffen wie Fairness oder Gerechtigkeit, meinen aber dann häufig nur den eigenen Vorteil. Manchmal mag das auch unbewusst der Fall sein. Man sieht das zum Beispiel bei Kindern. Dann sagt ein Kind, wenn es etwas nicht bekommt, das ist unfair. Und es sagt nicht, ich finde doof, dass ich das nicht bekomme, sondern es sagt, ich finde es unfair. Und sagt es deshalb, weil es viel überzeugender klingt, dass es unfair behandelt wurde, als dass es einfach irgendeinen Fakt nicht gut findet. Und da sind wir eben häufig bereit, mit Gerechtigkeitsargument zu hantieren, obwohl wir eigentlich nur unseren eigenen Vorteil bedienen. Das ist jedenfalls einer der Gründe, warum wir eine Pluralität oder Koexistenz vieler Gerechtigkeitsvorstellungen haben. Genau, deswegen würde ich nicht sagen, wir haben so einen einzigen, der hier relevant ist.
Nun treffen Menschen Entscheidungen unter Informationsentzug. Sie können heute nicht maßgeblich die Zukunft voraussehen. Also immer ist irgendwie Risiko im Spiel oder Unsicherheit, manchmal auch Sicherheit, wenn es im Nahbereich ist oder einigermaßen überschaubar. Worauf ich hinaus will, wie wirkt sich dieses Wissen über unser Unwissen aus? Wir haben ja im Moment auch den Fall, dass wir mal sagen, Corona-Epidemie, wir richtig verstanden haben wir es noch nicht. Wir stellen fest, höchst unangenehme Auswirkungen teilweise auf die Lunge. Wie das funktioniert, wissen wir nicht. Wüssten wir es ganz genau, könnten wir einen Wirkstoff besser entfalten. Kurz und gut, wie wirkt sich das Unwissen auf menschliches Verhalten aus?
Also im Zusammenhang mit der Gerechtigkeitsvorstellung, über die wir gerade gesprochen haben, hat es, glaube ich, einen Effekt, den John Rawls sehr gut beschrieben hat. Dass wir nämlich zu objektiveren Gerechtigkeitsvorstellungen kommen. Ganz einfach, weil wir jetzt, weil wir alle betroffen sein können, nicht mehr unsere Position kennen. Denn die spezifischen Gerechtigkeitsvorstellungen, von denen ich gesprochen habe, die gehen ja von einer bestimmten Position, die ich in der Gesellschaft innehabe, aus. Und die ist jetzt hier angesichts dieser unsicheren und allumfassenden Bedrohung für jedermann gleich. Und deswegen sind unsere Gerechtigkeitsvorstellungen, die wir hier entwickeln, wahrscheinlich objektiver und weniger ich-zentriert, als es in typischerweise der Fall ist. Ganz allgemein zur Frage Risiko oder Unsicherheit, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Bei Risiko sprechen wir davon, dass wir Verhaltensfolgen oder Konsequenzen zwar auch nicht kennen, aber die Wahrscheinlichkeiten zumindest benennen können. Und bei Unsicherheit können wir das nicht mal mit Wahrscheinlichkeiten beziffern. Risiko mögen die Menschen in der Regel nicht und Unsicherheit mögen sie noch viel weniger. Also ein Beispiel, wenn ich Ihnen sage, möchten Sie lieber 5 Euro sicher haben oder eine Münze werfen und entweder nichts haben oder 10 Euro, dann würden die allermeisten Menschen sagen, dann hätte ich lieber 5 Euro sicher, weil sie das Risiko nicht mögen. Wenn ich aber jetzt nicht mal weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie 10 Euro oder nichts bekommen, also eine Situation von Unsicherheit haben, dann würden die Menschen noch viel lieber auf die 5 Euro zurückgehen. Das heißt, Situationen wie diese, die uns einem starken Risiko oder sogar Unsicherheit aussetzen, führen dazu, dass wir extrem risikoaverse Entscheidungen treffen und uns extrem risikoavers verhalten.
Könnte es sein, wenn ich Ihnen zuhöre, dass uns die Pandemie, wenn es gut geht, ein Stück klüger und auch gerechter macht?
In diesem Sinne glaube ich tatsächlich ja, weil sie unsere Perspektive weitet und uns dazu zwingt, auch Perspektiven von anderen einzunehmen. Wir wissen aus der Unternehmensberatung zum Teil, aber auch aus der therapeutischen Forschung, dass es uns kooperativer machen kann, auch mal die Perspektive eines anderen einzunehmen. Das ist etwas, was, glaube ich, im Moment passiert. Also wenn ich zum Beispiel in einem Rollenspiel einen Mitarbeiter mal zum Chef und einen Chef mal zu einem Mitarbeiter mache, dann wird der Mitarbeiter auf einmal die Zwänge und die Probleme des Chefs kennenlernen und dann vielleicht besser verstehen, warum er oder sie sich manchmal so verhält und in die andere Richtung natürlich gleichermaßen. In dem Sinne, glaube ich, führt dieser weitere Blick, diese Weitung der Perspektive im Moment dazu, unsere Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, aber auch ganz einfach die Welt etwas besser zu verstehen. Also wir lernen heute etwas über die Welt, was wir vielleicht vorher hätten wissen können, aber worauf niemand so geachtet hat. Und das betrifft beispielsweise Dinge wie Lieferketten, über die jetzt gesprochen wird, oder sogenannte Auswüchse der Globalisierung. Die Abhängigkeit von und zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Also da sehe ich durchaus auch eine mögliche, sozusagen positive, einen positiven Kollateralnutzen, wenn man so möchte, aus der Pandemie, dass es uns hilft, etwas perspektivischer zu denken und etwas weniger auf die Ich-Perspektive zu beharren.
Die Perspektive von anderen einzunehmen ist eine anspruchsvolle Sache. Manche sagen ja, Empathie ist sehr wählerisch, die reicht nicht sehr weit, sowohl was die Menge der Menschen angeht, als auch die Entfernung. Das wäre aber nochmal ein anderes Problem. Die Frage, die ich an Sie habe, bei allem Optimismus, lässt sich das über den Tag hinaus retten? Wir erleben gerade am Wochenende die Grenzlockerungen, wir erleben auch viel Leichtsinn, die Kanzlerin und auch Ministerpräsidenten warnen davor. Lässt sich empathisches Verhalten in die Nach-Corona-Zeit retten, Herr Falk?
Ich freue mich, dass Sie mich als positiv erlebt haben. Und ich wünsche mir auch, dass ich diese Hoffnung haben kann. Ich bin aber verhalten pessimistisch. Also mich erinnert das im Moment ein bisschen so an einen schweren Verkehrsunfall. Und die Autos fahren dran vorbei und von dem Eindruck dieses schweren Unfalls fahren dann alle die nächsten 5 oder 10 Minuten ein bisschen langsamer. Und dann so nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten wird wieder gerast, genau wie vorher auch. Ich glaube, ein paar Dinge nehmen wir mit. Aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass die Kräfte, die uns in das alte Gleichgewicht manövriert haben, sehr schnell wieder am Werk sein werden. Profitstreben, Neid und Gier und viele andere Dinge werden dazu führen, dass sehr schnell wieder sehr viel zurück zum ehemaligen Alltag unternommen werden wird. Ein paar Dinge bleiben vielleicht und das würde ich mir wünschen. Zum Beispiel dieser geweitete Blick, die Perspektive, dass es globale Bedrohungen gibt, die an Ländergrenzen nicht interessiert sind und auch globale Abkommen erforderlich machen. Das könnte die Diskussion um die Europäische Union beflügeln. Die Tatsache, dass, und das erleben wir gerade, alle in einem Boot sitzen, könnte eine Erfahrung sein, die uns in der Klimadebatte weiterhilft. Das würde ich mir zumindest sehr wünschen.
Sagt der Verhaltensökonom Armin Falk über Steigerung von Problembewusstsein und den Empathiefaktor.